Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Kaum ein Anlageinstrument hat die Geldanlage in den vergangenen Jahren so stark verändert wie ETFs. Für viele sind sie die einfache, günstige Lösung, für andere werfen sie neue Fragen auf. Wo liegen ihre Stärken, wo ihre Schwächen und wie verändern sie den Fondsmarkt insgesamt? Mein heutiger Gast verantwortet das globale ETF-Research bei Lipper. Lipper ist seit einigen Jahren Teil der London Exchange Group, beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Fonds, Marktströmen und Produkttrends. Genau darüber wollen wir heute sprechen, über Vor- und Nachteile von ETFs, Fondsabsätze im internationalen Vergleich, die Rolle aktiver Fonds und auch über Aktiv-ETFs, ein noch junges oder sagen wir recht junges, aber spannendes Segment. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Detlef Kloff. Herzlich willkommen, lieber Detlef. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Joachim. Ich freue mich auch drauf.
Jetzt ganz am Anfang wollen wir unseren Zuhörern noch mitteilen, warum wir uns duzen. Wir kennen uns seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Ich glaube, wir haben neulich mal darüber gesprochen, das muss Ende der 90er gewesen sein, ja. Wo wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Und dann darf ich auch verraten, dass dein Herz für einen Fußballverein schlägt, für den mein Herz nicht schlägt. Das ist der Hamburger SV. Mein Herz schlägt für Eintracht Frankfurt, das wissen einige Leute schon. Und wir haben auch viele Fußballspiele gemeinsam gesehen. Ich glaube, da ist unsere Freundschaft, wenn ich das so sagen darf, sicherlich auf die ein oder andere Stelle mal eine Herausforderung gestellt gewesen, aber hat sie auch gefestigt, ja.
Das stimmt.
Detlef, jetzt sag mal, ETFs sind aus der Geldanlage mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Was ist aus deiner Sicht eigentlich der größte Vorteil von einem ETF?
Naja, wenn ich mir die ETFs anschaue, ist es natürlich so, ich habe eigentlich drei Vorteile, die ich gegenüber einem normalen Investmentfonds hier immer wieder ausspielen kann. Das eine ist natürlich der Name, also ETF heißt ja Exchange Traded Fund. Das heißt, der ist gelistet und ich kann ihn quasi in jeder Handelssekunde kaufen und auch wieder verkaufen. Das heißt, durch dieses Listing habe ich erstmal die Möglichkeit, schnell am Markt zu reagieren. Dann habe ich eine sehr transparente Produktstruktur. Die normalen ETFs veröffentlichen ihre Holdings, die sie im Portfolio haben, an jedem Börsentag, immer morgens, bevor der Börsenhandel losgeht. Das heißt, als Investor weiß ich halt genau, was sich in meinem Portfolio befindet und kann entsprechend auch Entscheidungen treffen, die, wenn es sein muss, einzelne Werte, die besonders hochgewichtet sind, in meinem Portfolio betreffen. Nehmen wir mal an, wir investieren in einen US-ETF, da ist natürlich so Firmen wie Nvidia oder Google bzw. Alphabet, Meta relativ hoch. Wenn sich da über Nacht irgendwas zusammengebraut hat, kann ich gucken, wie hoch ist die Gewichtung in meinem Portfolio, will ich das durchstehen oder nicht, will ich verkaufen oder den Fonds weiterhin halten. Und ich bin natürlich extrem flexibel mit den Produkten selbst. Da, ich habe es zuvor schon gesagt, ich kann zum einen rein und raus gehen, wie ich möchte. Ich kann sie aber auch für verschiedenste Zwecke nutzen. Das heißt, früher wurde ja immer gesagt, naja, so ein ETF, den habe ich irgendwo in dem Core-Portfolio drinne. Das heißt immer, die preisgünstige Langzeitanlage soll verfolgt werden. Da bietet sich so ein ETF natürlich an. De facto ist es aber so, dass ich natürlich auch in dem Portfolioanteil, in dem ich aktiv Anlageentscheidungen treffen möchte als Investor, mit so einem ETF sehr gut bedient bin, weil ich halt schnell rein und raus kann. Das heißt also, ist der ETF so eine Allzweckwaffe, wenn ich mich auf einzelne Märkte konzentrieren möchte. Du hörst da schon leichte Einschränkungen. Wenn ich die Expertise eines Managers nutzen möchte, zumindest in der alten Welt, wir kommen ja noch auf andere Themen, nehme ich mal an, dann braucht es halt den Investmentfonds.
Das bedeutet, okay, die drei Charakteristika von ETFs sind, glaube ich, deutlich geworden. Und gibt es aus deiner Sicht auch Nachteil, also eine Schwäche von ETFs, die du sofort gesehen hast oder die du siehst?
Naja, sofort gesehen habe ich sie nicht. Aber es ist natürlich so, wenn wir in die Vergangenheit der Börsen zurückschauen, da gab es einen Manager, Peter Lynch, einer der erfolgreichsten Fondsmanager seiner Zeit. Der war bei Fidelity, hat den Magellan-Fonds gemanagt. Um diesen Fonds gab es zu seiner Zeit Magazine und sonstiges herum. Der hat mal gesagt, obwohl ich den erfolgreichsten Fonds seiner Zeit gemanagt habe, haben die meisten Anleger in meinem Fonds Geld verloren. Und zwar, weil sie hin und her getradet haben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Nachteil der ETFs. Investoren können, wenn sie wollen, das Geld, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, innerhalb von Sekunden wieder rausziehen, versuchen, Market Timing zu betreiben, was ja professionellen Investoren schon äußerst selten gelingt und bei dem Privatinvestor, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge überhaupt ist. Das heißt, ein großer Nachteil ist tatsächlich, dass die so flexibel sind. Weiterer Nachteil ist natürlich, sie sind, ich rede jetzt wie gesagt über die alte Welt der ETF, der passiven Produkte, dass sie in ihrer Zusammensetzung immer an den Index gebunden sind. Das heißt, selbst wenn ich eine Blase sehe in einzelnen Titeln in dem ETF-Portfolio, kann der Manager eines ETFs diese Titel nicht untergewichten oder gar aufschließen. Das heißt, der Investor ist auf Gedeih und Verderb an die Entwicklung des Index gebunden, beziehungsweise hat auf Gedeih und Verderb auch die Holdings, die in dem Portfolio des Index drin sind, in seinem Portfolio. Das ist halt, kann ein Nachteil sein, kann auch ein Vorteil sein. Ja.
Okay, es sind aber doch zumindest Dinge, die man wissen muss. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das einfach den Anlegern auch sagt. Jetzt sag mir, wenn wir ein bisschen durch die Windschutzscheibe schauen wollen, wird aktives Management deiner Einschätzung nach durch ETFs oder auch durch passives Investieren verdrängt oder verändert sich das nur? Was ist deine Einschätzung dazu?
Dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Also es wird nicht verdrängt. Aktiv und passiv sind die beiden Seiten der gleichen Münze. Ja, also Kopf und Zahl, aktiv, passiv. Was aber tatsächlich sich verändert, ist die Art, wie Investoren ihre Fonds auswählen. Es gab früher so den Begriff der aktiv gemanagten Fonds, die man so als Indexschmuser bezeichnete. Ja, die waren ganz, ganz eng am Index dran, haben relativ hohe Gebühren ihren Investoren verlangt, 150 Basispunkte, teilweise 200, wodurch sie natürlich immer eine schlechtere Wertentwicklung erzielt haben als ihre zugrunde liegenden Indizes. Die Zeiten sind meiner Ansicht nach vorbei. Da verändert sich sehr viel, weil die Anleger über die Erfahrungen, die sie auch in den letzten Jahren gemacht haben und die sich verändernde Berichterstattung zum Thema ETFs, jetzt plötzlich Anlageinstrumente sehen, die nämlich genau diesen Markt abbilden, die der Manager schlagen wollte und es nicht schafft, und sagen sich, warum soll ich den teuren Fonds kaufen, wenn ich doch den preiswerten ETF kaufen kann, und damit besser aufgestellt. Das zeigt also, dass wir hier in einer Veränderung sind, die aber einen Bereich des Asset Managements betroffen haben, der ja auch früher schon in der Kritik stand. Dass halt ein aktiver Manager sich über aktive Gebühren freut, aber tatsächlich doch sehr, sehr nah am Index dran ist, was zum Teil an Risk-Management-Prozessen lag. Also muss man ja nicht immer nur den Manager da die Schuld vergeben. Es gibt ja auch Prozesse, die dahinter liegen. Und das verändert sich jetzt halt. Und ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre hier nochmal einen massiven Schub sehen werden, dass der Bereich der Index-Schmuser, wie ich es vorhin genannt habe, ich will nicht sagen, er wird verschwinden, aber er wird verschwindend gering werden, weil halt die Investoren unterscheiden können, wer liefert Mehrwert und wo kann ich was beim Index machen.
Das waren oft Produkte, die dann mit so einem Zusatz ausgestattet waren wie Core oder so, ja, also Kern oder Core Investment, waren sehr, sehr indexnah, aber sehr, sehr gepreist. Der Tracking Error war relativ niedrig, also die Abweichung vom zugrunde liegenden Index. Das war übrigens teilweise auch von den Anlegern gewünscht, das muss man auch mal sagen. Ne?
Ja, das stimmt, da kommen wir gleich nochmal drauf, weil da gibt es ja heutzutage Alternativen.
Da gibt es heutzutage Alternativen. Jetzt sag mir, in welchem Marktsegment deiner Einschätzung nach haben aktive Fonds weiterhin eine deutliche und klare Berechtigung? Der Hintergrund der Frage ist der, ich habe sehr häufig gelernt, dass in ineffizienten Märkten ein aktiver Manager durchaus in der Lage ist, einen signifikanten Mehrwert zu liefern, weil er schlicht und ergreifend durch das zugrunde liegende Research in der Lage ist, ich sag's jetzt mal platt, die Perlen zu finden, die sonst niemand kennt. Ja. Ist das eine Theorie, die noch stimmt, oder ist das deiner Einschätzung nach passé?
Da kriegst du von mir ein klares Jein. Und grundsätzlich ist natürlich die Theorie, hast du recht, in effizienten Märkten bietet aktive Selektion von Einzeltiteln keinerlei Mehrwert, kostet in der Regel eher Geld, ja, weil ich ja Research betreiben muss und ähnliches. In ineffizienten Märkten sollte halt durch das Research tatsächlich auch ist der aktive Manager in der Lage sein, mehr Erträge zu erzielen. Ich glaube an diese Formel, nur leider ist es auch bei den ineffizienten Märkten so, dass halt ein Großteil der Manager nicht in der Lage ist, hier den Index out zu performen. Das heißt also, wenn ich eine naive Fondsselektion betreibe und mich frage, kaufe ich jetzt einen aktiven Fonds, egal wen, ich habe halt eine Liste an Fonds, keine Performance-Daten, kaufe ich einen Fonds davon oder kaufe ich lieber den Emerging Market Index, sollte ich auf den Index zugreifen. Nichtsdestoweniger trotz gibt es gerade im Bereich von Marktnischen und ineffizienten Märkten. Wie gesagt, wir nehmen immer dieses Beispiel Emerging Markets, wobei ich glaube, dass einige von denen mittlerweile effizienter sind als einige der Industrienationen auf den Märkten. Aber egal. Den Managern ist es dort möglich, den guten Managern ist es dort möglich, deutliche Performance-Zuschläge zu generieren. Das heißt, von daher ist die These in Kraft. Ich muss halt nur einen wirklich soliden Selektionsprozess haben oder einen Berater, der einen guten Selektionsprozess hat, um die Gewinner dort herauszufiltern. Ja, und das wird auch oftmals die Jahr für Jahr den gleichen Namen, die man da in dem oberen Viertel der Tabellen findet.
Okay, das heißt, du sagst, ja, es gibt selbstverständlich Märkte und Segmente in diesem Kapitalmarkt, wo aktiv gemanagte Fonds, wenn es gut gemacht wird, logischerweise einen signifikanten Mehrwert liefern können, auch in the long run für den Anleger, der sich für einen aktiven Fonds in diesem Segment entscheidet.
Ja.
Sehr gut. Das ist doch gut. Mir hat sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, das sind die zwei unterschiedlichen Seiten einer Münze. Ich glaube, das wird viele aktive Manager freuen, wenn du so etwas sagst, weil wenn wir jetzt mal zu den Fondsabsätzen kommen und du beobachtest sehr, sehr genau den globalen ETF-Markt für Lipper. Bist also so demnach nicht nur in Deutschland und in Österreich unterwegs, sondern schaust auch sehr, sehr viel Übersee. Ich weiß, dass du regelmäßig in den USA und den Markt natürlich auch sehr, sehr gut kennst. Und also schauen wir zu den Fondsabsätzen. Was passiert wirklich im Markt? Wie entwickeln sich aktuell die Fondsabsätze? ETFs versus aktive Fonds, beginnen wir in den USA.
Naja, die USA sind jetzt ein Markt mit einem, nennen wir es mal ein sehr besonderer Markt. In den USA habe ich Steuervorteile, wenn ich einen ETF kaufe, statt einem Investmentfonds. Und das halt hat halt seit 2018 dazu geführt, dass die Investoren massiv Gelder aus den aktiv gemanagten Fonds abgezogen haben und erst in normale ETFs, dann aber auch in aktiv gemanagte ETFs überführt haben.
Lass uns kurz da bleiben, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, rauszuarbeiten. Das bedeutet, ein amerikanischer Anleger hat steuerlich einen Vorteil gegenüber einem börsennotierten, börsengehandelten Produkt, einem ETF, im Vergleich zu einem, ich nenne es jetzt mal, traditionellen Fonds.
Ganz klar.
Okay, das heißt, da wird der steuerlich besser gestellt und wir alle wissen natürlich, dass steuerliche Anreize immer auch besondere Anreize dafür bieten, sagen wir mal, sich neuen Anlagemöglichkeiten, Investitionsmöglichkeiten zu widmen. Okay, das ist aber etwas, was, glaube ich, hier nicht so richtig bekannt ist, weil ich habe sehr, sehr häufig Statistiken gesehen, da wurde nicht darüber gesprochen, da ETFs, sage jetzt mal auch diesen Aspekt mit sich führen in den USA, sondern vor allen Dingen, dass sie, dass das die Reaktion darauf ist, dass aktive Manager ihren Index sich schlagen. Und dass in den USA natürlich die geschulten Anleger, weil sie ja seit Jahrzehnten wissen, wie Aktien funktionieren, das einfach besser erkannt haben. Das heißt, du sagst, ja, das mag vielleicht sein, aber auch ein wichtiger Aspekt war dieser steuerliche Aspekt.
Das war der Aspekt. Also das andere ist eine schöne Story, aber ich glaube, dass wirklich der Trend in der Masse ausgelöst ist durch diesen steuerlichen Vorteil. Weil die switchen ja nicht von aktiv auf passiv, das haben sie am Anfang gemacht, sondern sie switchen ja von aktiv auf aktiv. Und das muss man ja dabei sehen. Es gab in dem ersten Move, als es anfing mit diesem Switch, gab es halt noch nicht so viele oder gar keine aktiven ETFs. Die kamen dann erst im Laufe der Zeit und die haben den Boom dann immer weiter verstärkt. Also wir sehen ja in den USA höhere Mittelzuflüsse in ETFs, als wir es in Mutual Funds sehen.
Okay, in aktive ETFs aber jetzt. Ja,
ja, ich sag mal in alles. Erstmal pauschal in alles. Der ETF selber hat ja dann in den letzten Jahren aber auch auf der ganzen Welt an Bedeutung gewonnen, weil ja auch immer mehr institutionelle Investoren angefangen haben, den zu nutzen. Die nutzen natürlich im Schwerpunkt die passiven Produkte, aber der Retail-Anleger in den USA nutzt vermehrt aktive ETFs, ja.
Wollen wir jetzt einen kleinen Exkurs machen zu dem Thema aktive ETFs? Weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nochmal versuchen zu erklären, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen einem ETF, einem aktiven Fonds und wo das in einem aktiven ETF zusammenläuft. Kannst du das in kurzen Sätzen erklären, was das tatsächlich für ein Vehikel ist, von dem sehr, sehr viel gesprochen wird im Moment?
Ja, also es wird tatsächlich viel gesprochen und es wird auch vermeintlich nicht ganz richtig darüber gesprochen. Also erstmal muss man festhalten, die Produktstruktur des ETFs ist eine reine Produktstruktur. Die kann aktiv, die kann passiv, was immer man da reinpacken möchte. Ich sage immer ganz gerne, es ist eine Vertriebshülle, die halt über einen anderen Vertriebsweg verkauft wird als der Investmentfonds. Damit ist dieser ETF erstmal ein neutrales Wesen. In der Vergangenheit war es so, dass man in ETFs halt passive Strategien, das heißt die Nachbildung eines Index, gepackt hat, um diese dann extrem günstig verkaufen zu können an alle Arten von Investoren. Das war ja die damals sogenannte Demokratisierung des Asset Managements, wo der Privatanleger mit 100 Euro die gleichen Management-Fees zahlt wie der institutionelle Anleger mit 100 Millionen oder einer Milliarde Euro.
Ganz kurz noch, Detlef, vergiss nicht, was du sagen willst. Das ist nochmal wichtig, dass wir es sagen. Und das bedeutete, das ETF oder der ETF hat einfach nur den Charakterzug, dass er an der Börse gehandelt wird. Und zwar minütlich, sekündlich, wann auch immer.
Genau.
Und wenn man dann das Vehikel ETF nutzt, um beispielsweise einen Index abzubilden, dann kommen wir auf diese vielen Leuten sehr bekannten indexabbildenden Produkte namens ETF, die dann zum Beispiel den MSCI World abbilden. Und glaube ich, eine ganz, ganz bekannte Variante dieser Geschichte. Und billiger waren sie auch deswegen, wenn sie einen Index abbildeten, weil sie sklavisch den Index abbilden und eben nicht über Research, über Analyse, über dies und über das versuchen herauszufinden, welche Aktien in diesem Index sind Schrott, die will ich nicht haben, und welche Aktien sind besonders gut, die möchte ich besonders gewichten, was in aller Regel ein aktiver Manager tut, wofür er bezahlt wird. Korrekt? Wunderbar. Und jetzt die aktiven ETFs.
Ja, also es gibt beim ETF gibt es eine kleine regulatorische Schlaufe, sage ich einfach mal, die den aktiven Managern nicht so gefällt. Und zwar, das ist die Transparenz. Viele aktive Manager sagen ja, meine Portfolio-Konstruktion ist halt mein Betriebsgeheimnis und das möchte ich nicht mit jedem am jedem Tag teilen. Deswegen haben wir ja in Europa im Moment auch noch eher wenige ETFs. In Amerika kennen wir gerade bei den Aktiven jetzt das Thema transparente und semi-transparente ETFs und non-transparente. Und wir sehen halt, da wir über den amerikanischen Trend sprechen, dass halt diese nicht transparenten ETFs in Amerika auch nicht so gut ankommen, während die semi-transparenten halt massivste Mittelzuflüsse auf sich vereinen. Das heißt, hier wächst der Markt sehr, sehr stark. Und wir sehen auch in Europa zum Beispiel, dass wir hier vermehrt transparente beziehungsweise semi-transparente ETFs bekommen. Einige Manager hätten zwar gerne den nicht so transparenten, aber ich glaube, dass wir auch damit in Europa werden die nicht besonders erfolgreich sein. Aber nochmal zurück zum amerikanischen Markt. Also ja, wir haben die Verschiebung gesehen da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das Thema Indexfonds. Ja, also der Investmentfonds, der einen Index abbildet, die sind in Amerika, ich will jetzt nicht sagen verschwunden, aber in großen Teil in die ETFs mit eingeflossen, da wo es möglich war. Wir sehen, die aktiv gemanagten Fonds gehen in der Vertriebshülle in den ETF und den Steuervorteilen zu partizipieren. Und ich glaube, dass wir so weit gehen können und sagen, dass wir nach 2030, glaube ich, nur noch eine ganz, ganz kleine Prozentzahl der neu aufgelegten Fonds in einer klassischen Formel sehen werden. Und das glaube ich nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Europa. Weil wir da halt, wir bleiben ja im gleichen regulatorischen Umfeld. Und der ETF jetzt als Hauptanteilsklasse oder als Nebenanteilsklasse wird das bestimmende Anlegertopic sein. Und wie gesagt, gerade in den USA mit dem Steuervorteil macht es halt relativ wenig Sinn, für US-Anleger in den Mutual Fund oder in den Investmentfonds zu investieren.
Nun, bevor wir nach Europa kommen, lass mich das nochmal klären. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, Detlef. Ein aktiver ETF, Aktiv-ETF, ist es dann quasi ein Produkt, das die aktive Managementleistung des zugrunde liegenden ursprünglichen aktiven Managers ausnutzt, es aber in das Vehikel des ETFs packt.
Genau. Also das ist, ich habe im Zweifelsfall keinen Index mehr, sondern das Portfolio, was in diesem aktiven ETF drin ist, basiert einzig und allein auf den Entscheidungen oder aktiven Entscheidungen, wenn du es so nennen möchtest, des Portfolio Managers.
Okay, dann habe ich das verstanden. Und führt das auch dazu, dass, sagen wir mal, die Kostenstruktur eines aktiven ETFs im Vergleich zu einem passiven ETF, also einen Index-nachbildenden ETF oder einen Index-kaufenden ETF, sagen wir es mal so, und einem aktiven Fonds, ist es dann etwa in der Mitte angesiedelt und führt dann vielleicht auch dazu, dass die Fondsgesellschaft, die das anbietet, auch noch ein paar mehr Basispunkte Fees bekommen kann als bei so einem normalen, in Anführungsstrichen, ETF?
Ja. Also wenn ich mir jetzt die Extrempunkte anschaue, dann kriege ich heutzutage einen S&P 500 passiv abgebildet für 3 Basispunkte in meinem Portfolio, also 0,03% Management Fee. Ja, da kommt kein aktiver ran. Ein aktiver, aktiv gemanagter ETF liegt irgendwo bei 45 bis 65 Basispunkten. Und ein aktiv gemanagter US-Fonds liegt ja irgendwo zwischen 120 und 200 Basispunkten, also 1,2 und 2%. Das heißt, ja, ich bin ungefähr in der Mitte, was sich aber auch damit begründen lässt, wenn ich mir die Kostenzusammensetzung von einem aktiv gemanagten Investmentfonds anschaue, dann sind die Vertriebskosten irgendwo bei 45 bis 65%, je nachdem, wie effizient ich da aufgestellt bin, der Management-Fees. Das heißt also umgekehrt, da ich ja für den ETF keine Provision bezahlen muss als Anbieter, wenn ich von einem aktiv gemanagten Investmentfonds auf einen aktiv gemanagten ETF umstelle, sollte das noch einigermaßen kostenneutral, einnahmeneutral für mich verlaufen. Biete ich ein passives Produkt an, habe ich natürlich einen massiven Einbruch auf der Einnahmenseite.
Verstanden. Das heißt, das könnte sich nach einem Produkt anhören, wo tatsächlich, wenn ich das Alpha rausbekomme oder das Alpha extrahiere von dem aktiven Manager, was der hoffentlich über Jahre gezeigt hat, und packe in einen Vehikel namens ETF, dass ich dann etwas kreiere, was auch für den Endanleger eine sehr attraktive Alternative zu dem ist, was er vielleicht vorher getan hat, sei es nur den aktiven Fonds gekauft zu haben oder nur das ETF gekauft zu haben.
Ja.
Okay, that's the story. Ich habe sie verstanden. Danke dir, Detlef. Jetzt lass uns nach Europa gehen kurz zum Thema Vorabsatz und Tipps und Trends vor allen Dingen. Was sehen wir da? Wie kannst du das zusammenfassen, was du in Europa siehst?
Ja, in Europa haben wir ein klares Bild, das in Richtung der ETFs zeigt. Wir sehen im ETF-Markt teilweise ganz andere Stimmung als im Markt der Investmentfonds. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr war eine der besten Anlageklassen bei den Investmentfonds der Geldmarkt. Und wenn ich die rausrechne, dann wären die Zuflüsse halt schon wieder sehr dünn im Bereich der Investmentfonds. Ich habe jetzt die Dezemberdaten gesehen, aber so bis November war das da schon eher eng. Und wir haben alleine im Dezember, jetzt gehe ich auf die ETFs, nochmal wieder rund 30 Milliarden an Mittelzuflüssen gehabt. ETFs, wir haben 2025 war ein Rekordjahr für den ETF-Absatz, nochmal wieder deutlich höher als der von 2024, was auch schon ein Rekordjahr war, was deutlich höher war als der letzte Rekord. Also wir sehen hier, dass die Adaption der ETFs in den Portfolios der Anleger immer stärker zunimmt. Und ich kann das auch nicht nur mit der Zunahme der Sparpläne in Deutschland, so gut das auch ist, ja, dass wir hier jetzt, ich glaube, wir sind bei 7 Milliarden monatliche Zuflüsse in ETFs über Sparpläne aus Deutschland. Ja, kann ich das nicht nur verhindern. Das ist halt mehr. Da sind halt institutionelle Anleger, die den ETF jetzt mehr und mehr nutzen, weil die Liquidität ja auch höher wird. Die Tradingkosten gehen in vielen Bereichen nochmal runter. Das ist schon ein ganz, ganz spannendes Feld, was es da zu beobachten gilt. Vor allen Dingen, da es ja in Europa eigentlich nur einen Markt gibt, in dem die Retail-Investoren derzeit wirklich aktiv sind im Bereich der ETFs. Ja, und das ist Deutschland.
Ist das so im Vergleich zu unseren Nachbarn in Österreich, Frankreich, Italien?
Ja, also Italien ist ja immer noch ein sehr wackgesteuerter Markt. Da sind ETFs ja auch sehr, sehr populär, aber halt, wie gesagt, direkt gesteuert durch die Banken. Aber wenn ich jetzt von dem unabhängigen Retail-Investor, der seine eigenen Entscheidungen trifft, spricht, haben wir natürlich mit Deutschland über Komoda mit dem Aufkommen von Scalable, Trade Republic und wie die ganzen Neo-Broker auch alle heißen, haben wir natürlich einen extremen Run gehabt. Wir sehen im Moment gerade, dass das Gleiche ist jetzt falsch, aber ist zumindest in Frankreich passiert. In Frankreich haben wir ja im letzten Jahr die offizielle Zulassung von aktiven ETFs als Börseninstrumenten gesehen, was ja so ein großer Schritt war, diesen Produkten auch in Frankreich den Adelsschlag zu erteilen. Und die ETFs wurden vorletztes Jahr allerdings schon, wenn ich das richtig weiß, in dieses PEA, also in die Altersvorsorgeprodukte mit aufgenommen. Das hat in Frankreich den ersten Boom ausgelöst. Und wir haben auch in Frankreich jetzt gesehen, wie gesagt, im letzten Jahr, dass sich da die Anzahl der ETF-Besitzer innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt hat.
Okay.
Und das ist ja schon mal so ein Signal, dass da jetzt langsam das Wachstum anfängt.
Das stimmt. Und ich meine zu wissen, dass auch Irland eine gewisse Rolle spielt bei der ganzen Geschichte. Und zwar nicht als Absatzmarkt für ETFs, sondern als Admin. Markt für ETFs. Das ist auch eine spannende Geschichte. Teil die doch mal mit uns, bitte. Das fand ich sehr, sehr interessant.
Ja, also wir haben ja, wenn wir uns jetzt an die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, zurückerinnern, dann war ja quasi alles, was Cross-Border war, war in Luxemburg. Und Irland war so ein bisschen nebenbei. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Irland wurde ein sehr starkes Fonddomizil. Bevorzugt übrigens für die von den ganzen Angelsachsen ein gleicher oder ein ähnlicher Rechtsrahmen wie in den USA, aber die gleiche Sprache. Ja, da fühlen sich ja die Angelsachsen relativ wohl. Und wir haben natürlich viele angelsächsische Anbieter, die jetzt in den europäischen Markt reindrängen und die sich dann als Domizil Irland nehmen. Das ist einer der Gründe, warum Irland heutzutage im Bereich der ETFs größer ist als Luxemburg, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Die ETFs, die in Irland aufgelegt sind und in den USA investieren, oder auch der Anteil eines irischen ETFs, der in den USA investiert ist, genießt halbe Ertragssteuerzahlungen im Vergleich zu den gleichen Fonds aufgelegt in Luxemburg, Deutschland oder wo auch immer sonst in der EU, weil Irland da ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA hat, die einfach diese Vorteile dann freisetzen. Und noch schöner wird's, wenn man dann den ETF komplett synthetisch macht, das heißt mit einem sogenannten Swap das Portfolio oder den Index nachbildet, dann bin ich komplett steuerfrei hinsichtlich der US-amerikanischen Ertragssteuern. Also das ist ja eine schöne Geschichte.
Das ist eine extrem schöne Geschichte, hat natürlich signifikante Auswirkungen im Endeffekt auch auf die Wertentwicklung, weil 70% eines MSCI World abgebildeten ETFs ist halt nun mal in den USA. Und wenn Irland da einigermaßen steuerneutral investieren kann im Vergleich zu Luxemburg, glaube ich, muss man jetzt da nicht bis zu Ende studiert haben, um zu wissen, da gibt es einen Unterschied in the long run, der sich am Ende auswirkt auf die Auf die Wertentwicklung natürlich auch.
Ja, und vor allem auch aufs Management. Also ich kriege in Irland kriege ich den S&P 500 Total Return, wenn ich das mit Swaps mache, während ich mich in Luxemburg extrem strecken muss über, wie man so schön sagt, die modernen Portfolio-Management-Techniken, um den Net-Return abbilden zu können. Ja, es ist schon ein Unterschied. Auch im Risiko ist es ein Unterschied, ja, was ich da halt habe.
Das erklärt dem einen oder anderen Zuhörer sicherlich, warum er bei seinen Portfolios ab und zu auch den ISIN-Code sieht, der mit IE beginnt. Das ist nämlich Irland und nicht mehr mit LU, das ist Luxemburg. Das ist vielleicht etwas, wo man dann in der Praxis nochmal nachschauen kann in seinem jeweiligen Depot, wo man gelandet ist, ob in Irland oder in Luxemburg. Detlef, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, wir könnten wahrscheinlich stundenlang über das Thema sprechen. Was unsere Anleger, Zuhörer und auch Anleger hoffentlich natürlich ganz besonders interessieren wird, ist, wie legt denn der Detlef Durf sein Geld an? Bist du ein ETF-Anleger? Bist du ein Aktiv-ETF-Anleger? Oder hast du auch noch aktive Fonds? Bist du sozusagen noch ein Fossil, der noch in aktive Fonds investiert, so wie ich das beispielsweise mache? Lass uns doch mal teilhaben. Die Summen kannst du gerne nennen, musst du aber nicht. Aber es wäre sicherlich sehr interessant für uns alle, wie ein solcher Profi, der sich seit 30 Jahren mit der Materie beschäftigt, sein Geld anlegt.
Naja, ich habe eigentlich untypisch für unsere Branche. Ich habe relativ viel in Real Assets und Private Assets und genieße es jetzt gerade, dass gerade von den Private Assets jetzt viele Sachen zurückfließen. Und da kann ich sagen, obwohl ich tatsächlich noch einzelne Investmentfonds besitze, das geht alles in Richtung ETFs. Also mein Endportfolio wird schon sehr stark in Richtung ETFs gehen. Und wie gesagt, obwohl von den Real Assets halt auch noch ein großer Teil einfach in meinem Portfolio ist. Aber ich gehe halt einfach den Weg, dass ich sage, ich möchte eine kostengünstige Langfristanlage haben. Im Zweifelsfall mit Dividenden oder Zinseinnahmen. Ich bin nicht ganz der große Freund von Zinspapieren. Aber wer regelmäßige Einnahmen braucht, ist da, glaube ich, relativ gut aufgehoben. Und so ein Grundrauschen im Altersvorsorgeportfolio zu haben, ist da, glaube ich, auch nicht das Schlechteste. 100% Aktien oder auch Real Assets, weil Real Assets wäre dann schwierig, weil da kriegt man ja nicht so viel raus, davon dann später zu leben. Von daher, wie gesagt, mein Geld fließt da jetzt, also schon seit einigen Jahren, aber jetzt halt verstärkt, weil ich da Rückzahlungen bekomme, verstärkt in Richtung ETFs.
Sehr gut. Und wer wüsste es nicht besser als du, der als globaler Leiter des ETF-Research von wahrscheinlich einer der größten Analysefirmen Chef ist oder der Leiter ist, wie man es macht. Lieber Detlef, ich danke dir für deine Zeit, für die Ausführungen. Ich glaube, wir haben viel besprochen, was sehr, sehr wichtig ist, auch um die Grundbegrifflichkeiten einfach auch nochmal gerade und klar zu machen. Und ich danke dir, dass du das getan hast für uns und dass du bei mir auch ein paar Fragezeichen weggerubbelt hast. Das finde ich super. Jetzt bleibt mir natürlich dir zu wünschen, dass der Hamburger SV in der Bundesliga bleiben wird. Der ehemalige Dino. Ich drücke dir dafür die Daumen und wir besprechen dann off the record, in welchem Fußballstadion der Welt wir uns demnächst über den Weg laufen, okay?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, Joachim.
Alles klar, Detlef. Ciao, ciao. Tschüss.
Eine Produktion von Faux Professionnel.